Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Felix Munthe begrüßen. Felix ist Co-Founder und CEO des Münchner Foodtech-Unternehmens Fuji, dem Marktführer für ultrafrische und hochwertige Betriebsverpflegung. Fuji hat eine intelligente Versorgungslösung in Form eines Essensautomaten entwickelt. Damit können endlich auch kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Kantine ihre Beschäftigten mit gutem Essen im eigenen Betrieb versorgen. Herzstück der Lösung ist eine eigens entwickelte Technologieplattform mit KI und Machine Learning. Sie macht es möglich, wirklich frische und vollwertige Mahlzeiten anzubieten, das Ganze sogar rund um die Uhr. Die KI-gestützte Planung hilft außerdem, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Vor der Gründung von Fuji war Felix mehrere Jahre im Management Consultant tätig. Er ist Vater von zwei Töchtern und lebt mit seiner Familie in München. Mit Fuji möchte Felix die Versorgungslücke im Mittelstand schließen. Denn er ist überzeugt, eine gesunde Betriebsverpflegung sollte in jedem Unternehmen zum Standard gehören, egal wie groß oder klein es ist. Und schon wieder eine Episode im Ja klar Podcast. Man kommt ja irgendwie gar nicht mehr hinterher. So viele Podcast-Episoden gibt es jetzt hier schon. Ich freue mich heute riesig, weil ich es immer mega spannend finde, wenn ich mit Gründern spreche. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gründer mit am Start, nämlich den Felix Munthe von Fuji. Was Fuji genau ist, habt ihr gerade schon kurz in der Anmoderation gehört, aber da gehen wir jetzt natürlich noch etwas tiefer drauf ein. Ich sag mal Moin Moin aus Mannheim nach München, lieber Felix. Hi.
Servus, Stefan.
Ich freue mich auf die Aufnahme heute mit dir. Wir haben im Vorfeld schon kurz miteinander gequatscht und uns kurz auch kennengelernt. Leider hat es auf der Talent Pro in Persona in München nicht ganz geklappt. Da habe ich tatsächlich aber selber, und das ist jetzt kein Witz, euer Produkt, eure Box, euren Automaten selber ausprobiert. Ne? Grüße gehen raus an deine Kollegin, an die Kathleen, die mir da einen Gutschein gegeben hat. Das war wirklich richtig gut und da wollen wir jetzt auch ein Stück weit drauf eingehen. Felix, zu Beginn der heutigen Episode, keine Kurzvorstellung deiner Person, sondern hau mal einmal direkt raus, warum hast du Fuji gegründet?
Aus eigenem Bedarf. Hab nach meinem Studium klassisch, wie viele, die Betriebswirtschaft studiert haben und nicht so richtig wussten, in welche Industrie ich gehen will, habe ich in der Unternehmensberatung meinen Karriereweg begonnen und wie man das aus der Unternehmensberatung ja häufig kennt, gibt es dort den einen oder anderen langen Abend in Kundenbüros vor Excel-Tabellen oder vor PowerPoint-Folien. Und wir hatten dort einfach regelmäßig das Problem, wie verpflegen wir uns jetzt eigentlich noch was könnten wir jetzt essen? Und dann hast du in der Regel nicht so wahnsinnig viel Auswahl, zumindest nicht im Kundenbüro. Du kannst dann was zu essen bestellen oder es gibt irgendwo einen Snackautomaten. Da ist eigentlich die ursprüngliche Idee entstanden. Kann man nicht automatisierte Point of Sale, also sag ich mal wirklich klassische Automaten, nicht irgendwie vielleicht anders denken, im Sinne von, wie sie ausschauen, wie sie mit dem Endkunden interagieren und vor allem natürlich, was sie anbieten. Mhm. Und das war eigentlich so die initiale Idee, die dann auch gar nicht sofort in die Umsetzung gegangen ist. Ich war da busy genug in der Zeit und hatte da eigentlich auch eine gute Zeit und nicht wirklich vor, was anderes zu machen, aber das hat sich dann von da aus irgendwie verselbstständigt. Aber hat noch eine ganze Weile gedauert, bis wir dann tatsächlich in die Umsetzung gegangen sind.
Wann hattest du die initiale Idee und wann hast du das Ganze dann in die Firma Fuji gegossen?
Ja, also ursprüngliche Idee muss im Jahr 2014 schon gewesen sein.
Oh, wow.
Und dann bestimmt ein halbes Jahr später erst angefangen, mich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, gibt's da nicht irgendwas? Und bis dann die Idee so in unseren oder ursprünglich in meinem und dann habe ich ein Gründerteam drumherum sozusagen aufgebaut und gesucht, so weit ausgereift war, dass wir sagen, okay, wir glauben, hier ist ein Product-Market-Fit, war es dann 2016. Und bis dahin haben wir das aber auch nicht operativ gemacht, sondern neben unseren Jobs vorangetrieben Und im Dezember 2016 haben wir die GmbH gegründet und von da an haben wir das Ganze ein bisschen professioneller vorangetrieben. Also zwar auch neben unseren Jobs, aber schon auch mit einem klaren Ziel. Wir wollen da eigentlich was draus machen, sind aber ja alle irgendwo so ein bisschen riskavers gewesen und kam also auch nicht ganz, ich sag mal, blutjung aus der Uni, noch total naiv, sondern man kennt ja auch die Statistiken, meistens wird es halt nichts und deswegen haben wir versucht, das irgendwie übereinander zu bringen, der normale Beruf und dann eben das Startup-Leben oder die Startup-Gründung. Und dann waren wir Ende 2018 so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt glauben wir, dass wir an dem Punkt sind, auch schon mit einem kleinen MVP und Prototyp zu dem Zeitpunkt, dass wir das jetzt ernsthaft machen müssen und haben dann entschieden, dass wir Mitte 2019 dann auch alle unsere Jobs gekündigt haben und dann Fulltime Fuji machen. Und kurz danach kam auch die erste kleine Finanzierungsrunde. Das war damals ein Angel aus Berlin, der uns unser erstes externes Geld gegeben hat. Davor war es klassisch gebootstrapped, ging aber dann nicht mehr, weil das Business keins ist, was man einfach über langes Bootstrapping hin skalieren kann. Das ist einfach doch kapitalintensiv und das ging dann auch über unsere Möglichkeiten hinaus und sind deswegen dann auch auf externe Kapitalgeber zugegangen und hatten da dann Gott sei Dank Glück, einen sehr engagierten Angel zu finden, der neben Kapital uns aber auch ja im Startup Leben und Startup Fragen unterstützt hat, weil er selber schon einige Startups gegründet hat und auch erfolgreich geexitet hatte zu dem Zeitpunkt.
Würdest du an der Stelle sagen, Felix, dass das quasi der Unterschied ist zwischen den 90% Startups, die scheitern und den 10%, bei denen es funktioniert, sich vom Beginn an klar zu sein, was man wirklich will und nicht einfach mal so macht und zusätzlich als Kicker jemanden dabei hat, wie den Business Angel, von dem du gerade gesprochen hast, der einen vielleicht auch vor dem ein oder anderen Pitfall auch bewahrt, ne, vor dem ein oder anderen Fettnäpfchen?
Ja, definitiv. Also was sicherlich geholfen hat, dass wir eben schon eine gewisse Berufserfahrung hatten zu dem Zeitpunkt, die bei Betrachtung von Herausforderungen sicherlich geholfen hat, auch zu überlegen, was ist jetzt da eigentlich der richtige Lösungsweg, weil wir auch in unserem Business ein First Mover sind. Das heißt, es gab jetzt noch keine Firma vor uns, die all diese Probleme schon mal gelöst hat und wir müssen da quasi nur eine Art Copycat draus machen, sondern wir mussten all diese Probleme erstmalig lösen. Und da war sicherlich die Konstellation des Gründerteams extrem wichtig und wertvoll, weil wir alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, einfach von den Charakteren her, was Diskussionen, ja, sag ich mal, intensiv macht und sicherlich auch teilweise länger, als es vielleicht in anderen Teams der Fall wäre, aber meistens auch mit einem, würde ich zumindest behaupten, besseren Outcome plus sehr unterschiedliche Skillsets. Also Moritz und Olli, die sind, sind extrem starke Techies, wahrscheinlich können sie zu den Top 0,% die man in dem Bereich haben kann. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt, weil unser Produkt doch auch eine sehr, sehr starke Tech-Komponente hat, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht so erahnen würde. Ja. Und dann Daniel und ich, wir kommen aus den Wirtschaftsbereichen, was man aber natürlich auch braucht in dem Startup-Umfeld. Und Nikolas, der hatte im Catering-Business sich einen Namen gemacht in München, hatte da ein kleines Catering aufgebaut. Also da kam dann die Food-Expertise und diese Konstellation hat sicherlich dazu geführt, dass wir auch heute da sind, wo wir sind. Dann, was du gerade schon auch richtig gesagt hast, der Angel, der vermeidet, dass du links und rechts zu viele sozusagen Nebenflanken aufmachst. Und das war auch Christians, glaube ich, sein erster Ratschlag ist, guys, you need to focus. Ja, macht euch klar, wo seid ihr gut, wo wollt ihr hin und versucht alles andere zumindest mal runter zu priorisieren und in den Backlog zu nehmen. Und bedeutet nicht, dass man das nicht irgendwann machen kann, aber ihr müsst Fokus legen auf die Themen, die aus einer Sicht funktionieren. Und das war ein sehr wertvoller Ratschlag, den den kannst du überall applyen. Also ich glaube, das würde ich jedem Startup-Gründer auch immer so mitgeben. Schau, dass du dich fokussierst und dich nicht zu sehr ablenken lässt in deiner Zeit und auch in dem Kapital, was du dann auch entsprechend einsetzt. Und das hat für uns, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Absolut. Und ich glaube, die Kombination aus Gründerteams und auch dieser gnadenlose Fokus auf ein bestimmtes Thema, das heißt ja jetzt nicht, dass man 24/7 nur das macht, schon fast, aber es gibt natürlich auch ein paar andere Themen, ne, um die man sich dann auch kümmern muss, auch privater Natur und sowas, deswegen kann es nie 24/7 sein, aber ich glaube, dieser Ratschlag, you need to focus, der wirkt manchmal so abgedroschen, ne? Und man denkt sich, ja klar, also muss macht ja auch in anderen Lebensbereichen total Sinn. Mhm. Ich glaube, das, was dann entscheidend ist, Ergänzung von meiner Seite, ist diese auch wieder gnadenlose Disziplin, sich daran dann zu halten, weil der Ratschlag an sich, der ist ja sehr zeitlos und da sagt auch jeder sofort dazu, na klar, macht doch hochgradig Sinn, ne? Was hat euch zu Disziplinmonstern gemacht? Weil wenn wir jetzt auf Fuji gucken im Jahr 2024, dann seid ihr aus meiner Sicht nicht mehr unbedingt ein Startup, sondern ihr seid eine mittelständische Firma. Ihr habt den 100. Mitarbeiter jetzt abgefeiert im Juli, ne? Also was hat euch zu Disziplinmonstern gemacht, Felix?
Ich glaube, Disziplin gehört oder hatte auch schon vorher zu unseren Jobs gehört, in einer gewissen Weise. Also wir waren auch alle in, sag ich mal, ziemlich intensiven Jobs unterwegs und ich will behaupten, dass man die ohne eine gewisse Disziplin auch gar nicht gut meistern kann. Also vielleicht kam die Disziplin auch schon davor und auch während der Zeit ist das immer ein starkes auch Reflektieren. Und da waren wir auch immer sehr gut drin, auch, sagen wir mal, kritisch mit uns selber umzugehen oder auch miteinander umzugehen und uns auch immer stark zu reflektieren. Das ist jetzt so, wie wir es gestern entschieden haben, heute eigentlich immer noch die richtige Entscheidung oder müssen wir es unter den neuen Gesichtspunkten vielleicht auch anders bewerten. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, diese Reflexion zu haben und ja, in einer gewissen Weise, wie gesagt, sicherlich auch schon vorher da gewesen. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch nach wie vor Kreativität gut ist und nach wie vor auch mal was raushauen, was jetzt vielleicht in dem Moment jetzt nicht mit Zahlen zu belegen ist oder die letzte Analyse, die noch irgendwie die Nachkommastelle gibt, was jetzt die richtige Entscheidung ist, sondern man muss auch immer noch ein bisschen, muss flexibel bleiben in dem Startup oder auch in dem jungen Unternehmen, gibt dir recht, jetzt vielleicht kein Startup mehr, sondern schon Richtung junges Unternehmen. Aber Innovation und Kreativität und ich glaube, dass wir sind alle Unternehmer, da gehört es auch dazu, mal auch nochmal naiv zu sein. Muss man auch sein, weil das, glaube ich, Kreativität und Innovation fördert. Ja. Und es ist eine Gratwanderung aus eben Disziplin und starkem Fokus, aber immer noch genug Geist und Freiheit zu haben, um eben auch neue Sachen auszuprobieren. Vor allem, wenn man eben was komplett neu aufbaut und einen komplett neuen Weg beschreitet.
Jetzt stimme ich dir komplett zu und kann ich mittlerweile auch aus meiner eigenen Perspektive als Unternehmer und auch als Selbstständiger genauso sagen. Also ich glaube, die Balance macht es am Ende aus, ne? Und dann, glaube ich, diese Reflexion mit sich selber und seiner eigenen Persönlichkeit, was einem wirklich gut gelingt und vielleicht was einem auch nicht gelingt, ne, ist quasi, würde ich jetzt als HR-Architekt auch sagen, ist wieder das Fundament für solch einen Erfolg, ne? Und 100 Mitarbeitende für so ein Thema zu haben, das ist ja per se schon mal genial, ne? Also in den 8 Jahren ist ja auch da eine ganze Menge passiert. Ich vermute, dass es auch nicht immer leise gewesen ist zwischen euch, aber wenn das Vertrauen untereinander schon da ist, dann findet man da auch Wege und Balancen, wirklich auch Krisen zu überwinden, ne? Also gerade was du vorhin auch meintest, also bootstrapped, also das, was man an eigener Kohle in so eine GmbH reinhaut, das ist natürlich irgendwann endlich, es sei denn, man ist Millionär, ne? Das sind die wenigsten Gründer, ne? Oder man hat irgendwie ein sehr, sehr wohlhabendes Elternhaus irgendwo hinten dran oder einen privaten Geldgeber, aber ansonsten ist man natürlich auf externes Kapital angewiesen. Was hat die damals oder auch jetzt letztes Jahr habt ihr eine gute Finanzspritze bekommen? Was fanden die Investoren an eurem Konzept, an eurer Idee, die ja immer noch nach Nachahmern sucht, wenn ich das richtig überblicke. Was hat die so sehr überzeugt, dass die in euch investieren?
Hm. Gut, die gehen sehr analytisch vor, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dann auch aufs Team schauend. Aber ich glaube, so die wichtigsten Sachen, auf die grundsätzlich geschaut wird, ist erstmal die Größe des Markts.
Ja.
Und dass auch ein Bedarf für deine Lösung besteht, also dass es ein Problem gibt, was wir mit unserer Lösung lösen können. Das Dritte ist das Team. Ist das Gründerteam in der Lage, traut der Investor, der Kapitalgeber dem Gründerteam zu, diesen Markt aufzurollen, möglichst viel von diesem Markt zu capturen. Und bei uns sicherlich noch als weiterer Punkt, der sicherlich auch auf andere Unternehmen zutrifft, die starke Tech-Komponente, die in unserem Markt, wenn man ihn so bearbeiten will, wie wir das machen, unerlässlich ist, weil du sonst nicht skalieren kannst, und damit unser Geschäftsmodell auch sehr defendable macht, weil die Barriers to Entry für das, was wir tun, sind enorm hoch. Einmal eben, was das Team betrifft und die Kompetenzen betrifft, aber dann eben auch Kapitalbedarf, weil wir haben Hardware-Komponente, wir haben Supply Chain, also wir haben eine sehr starke operative Komponente auf der einen Seite, und auf der anderen Seite funktioniert die nur, weil wir eine sehr starke Tech- und Software-Komponente haben, die das Ganze erst enabled. Und das braucht Zeit, das braucht Geld, das braucht richtige Entscheidungen. Ich glaube, die Summe daraus, aus diesen vier Komponenten, Markt, Bedarf ist da, richtige Team und die Defendability durch die Technologie, in der Summe haben dann auch wieder Kapitalgeber überzeugt, dass wir gutes Investment sind, auch wenn normalerweise Hardware abschreckt, aber wir sind froh, dass wir da auch immer die Kombination aus Software und Hardware Richtung IoT auch richtig platzieren konnten. Das wurde auch verstanden, und ich glaube, bisher sind auch alle ganz happy mit den Entscheidungen.
Jetzt haben wir von den vier Komponenten, die du angesprochen hast, Felix, haben wir das Thema Team, glaube ich, auch schon ganz gut abgefrühstückt, wenn ich es denn mal so sagen darf, ne? Also gerade in Richtung Gründerteam. Ich glaube, viel tiefer brauchen wir an der Stelle nicht reingehen, dass man natürlich dann irgendwann Strukturen aufbaut, dass man Prozesse etabliert. Ansonsten können 100 Menschen auch nicht wirklich erfolgreich miteinander arbeiten, ne? Ich glaube, das Problem, das ihr löst, das ist den Zuhörern auch sehr, sehr klar. Lass uns nochmal auf diese Tech-Komponente gehen, weil du dort jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt hast, dass das so ein Kicker war, und dass diese Tech-Komponente auch dein Geschäftsmodell skalierbar macht. Was meinst du damit genau? Und ist bei euch Tech wirklich nur dieser Automat, der dann da steht?
Ja, wir nennen ihn Fuji, versuchen das Wort Automat nicht so in den Mund zu nehmen, weil die Assoziation zu Automat ist in der Regel nicht schönes und frisches Essen. Aber genau das macht die Komplexität unseres Geschäftsmodells aus, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, Menschen an ihrem Arbeitsplatz mit wirklich frischem, wirklich hochwertigem und somit auch sehr kurz haltbarem Essen zu versorgen. Und diese kurze Haltbarkeit kombiniert mit, dass in jedem Unternehmen ein anderes Bedürfnis an das Essenserlebnis besteht, also im Sinne von, was wird da gegessen, es ist vielleicht mehr vegetarisch, vielleicht beim anderen braucht man Fleisch und mehr Kohlenhydrate, weil die in der Produktion arbeiten. Wir haben Kunden aus allen Industrien, die du dir vorstellen kannst, und jedes Unternehmen hat einen anderen Bedarf. Und diese Kombination aus unterschiedlicher Bedarf, der richtig erkannt werden muss und auf den richtig dann auch geplant werden muss, welche konkreten Speisen müssen wir in welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt eigentlich, in welchem Fuji haben, damit ich die Nachfrage, die dort individuell herrscht, auch möglichst gut bedienen kann. Das löst du nicht mit Excel-Tabellen, sondern das funktioniert mit Machine Learning-Algorithmen, die uns dabei unterstützen, eben die richtigen Entscheidungen zu treffen, was das Sortiment betrifft und was die Menge der einzelnen Speisen betrifft. Und das gepaart eben mit kurz haltbaren Produkten, die just in time funktionieren. Also die Produkte, die morgen bei uns in den Foodies landen, die werden heute gekocht, werden dann entsprechend der jeweiligen Fuji Point of Sale kommissioniert, alles nach unseren Vorgaben, alles quasi end-to-end digital und geht dann über einen sogenannten Nachtsprung nach München, nach Hamburg, nach Berlin, nach Frankfurt, nach Stuttgart und landet dann in der Regel keine 16 Stunden nach der Produktion in all unseren Fujis in Deutschland und hat dann eine Restlaufzeit von, sag ich mal, 3, vielleicht 4 Tagen. Ja, also ähnlich von der Frische, wie als würdest du jetzt, gehst heute Abend nach Hause und schaust in deinen Kühlschrank und verarbeitest da noch das Gemüse und den Reis etc. und machst dir da vielleicht einen Curry und tupperst das ein und nimmst das morgen in die Arbeit. Also von der Frische, von der Qualität der Speisen streben wir hier was an, was dem Selbstgekochten möglichst nahe kommt. Und das birgt einfach relativ viel Komplexität, Planung und die komplette Wertschöpfungskette und Lieferkette, die end-to-end auch gekühlt sein muss. Und dann on top, sobald der Fuji befüllt ist, das ist ja bis dahin, ist quasi viel passiert, aber für den Mitarbeiter, den Endkunden, noch gar nicht visibel, weil er hat er bis zu dem Zeitpunkt auch noch kein Essen im Fuji. Und dann haben wir das Essen erst im Fuji und dann haben wir den ganzen B2C-Teil. Und da versuchen wir uns an sehr gängigen E-Commerce-Journeys zu orientieren. Ja, deswegen eben auch alles digital über eine App, über die du vorreservieren kannst. Da kannst du aus Remote sehen, was ist heute im Fuji verfügbar. Von zu Hause zum Beispiel dein Mittagessen vorreservieren. Dann ist es für dich auch geblockt oder dich über die Nährwerte und Zutaten informieren. Und das ganze Thema Mitarbeiterbezuschussung, was in der Betriebsgastronomie in Deutschland zum Standard gehört, wird auch alles komplett digital in der App abgebildet. Und das ist für den Arbeitgeber sehr angenehm, weil wir quasi ein Plug-and-Play-Konzept sind, was die entsprechenden steuerrechtlichen wichtigen Themen quasi integriert hat. Das heißt, für ein Unternehmen ist es sehr einfach, das auch einzuführen. Und auf der anderen Seite haben wir den großen Screen. Auf dem großen Screen kannst du gut kommunizieren, kannst deine Produkte gut zeigen, kannst darüber informieren. Oder wenn jemand mal ohne Fuji-App auf dem Telefon sich was kaufen will, dann kann er es einfach auch da machen und zahlt damit EC-Karte oder Kreditkarte. Also das ist einfach sehr viel Technologie im Backend, die ganze Supply Chain Steuerung, die ganze Planung, was viel Machine Learning ist und dann eben der Abverkauf, was dann eigentlich klassisch E-Commerce ist.
Wenn ich jetzt in der HR-Abteilung sitze und mir denke, Mensch, da hat Stefan ja mal wieder eine richtig coole Idee mit in diesen Podcast reingeholt. Das ist genau das, was uns fehlt, weil wir sind irgendwie 50 Leute im Büro oder 100 Leute im Büro. Wir haben keinen Kantinenanschluss. Döner, Indisch, alles, was drum zu ist in der Straße, das haben wir jetzt alles schon mehrfach durch und hängt uns auf gut Deutsch zum Halse heraus. Diese Fujis, ist das etwas, was ich mir von euch lease oder kaufe? Weil das ist ja schon eine große Maschine. Also ich stand vor dem Ding davor. Das ist jetzt nichts, was mal eben ein Werkstudierender von links nach rechts trägt, glaube ich. Und du hast ja auch schon erklärt, was da auch alles für Wertschöpfungsprozesse dahinter, davor, danach und so stecken. Mit was muss ich da ungefähr rechnen, auch was so den Implementierungsaufwand für mich angeht?
Ja, ja, das ist eigentlich sagen wir mal, die größte Überraschung. Dass wir irgendwie eine vollwertige Kantinenversorgung zur Verfügung stellen, die noch dazu 24 Stunden verfügbar ist, weil unsere Fujis nicht schlafen müssen. Und das Ganze eben für sehr überschaubare Kosten, weil wir eben kein Personal benötigen. Und das kostet dich als Unternehmen nach einer erfolgreichen 3-monatigen Testphase, die wir immer anbieten, weil wir als, sagen wir mal, auch neues Konzept natürlich erstmal überzeugen müssen. Und wenn wir dann überzeugt haben, dann geht es in einen Langzeitvertrag oder Dienstleistungsvertrag und da kann man aus verschiedenen Laufzeitbändern wählen. Dort bieten wir zwischen 1 und 6 Jahre jeweils jährliche Staffeln an. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, sind es dann monatliche Full-Service-Kosten von zwischen 600 und 1.000 Euro. Und da ist dann auch alles inkludiert, der Fuji, also die Hardware selber, die Befüllung, Reinigung, Wartung, Instandhaltung und auch das ganze Wareneinsatzrisiko im Übrigen, also Produkte, die wir wieder rausnehmen müssen, die spenden wir, werden aber dem Unternehmen nicht in Rechnung gestellt. Das ist alles quasi inkludiert in dieser monatlichen Full-Service-Gebühr, nenne ich sie mal. Und der zweite Part ist das, was du deinen Mitarbeitern als Netto-Lohn Zuschlag oder Netto-Non-Erhöhung quasi zur Verfügung stellen kannst, über die Bezuschussung der Speisen. Ja, also all in all, ich sage jetzt mal für ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, Fuji plus die Bezuschussung der Speisen, dass ein Mitarbeiter auf dem Sachbezugswert, der liegt heute bei 4,13 Euro für ein Hauptgericht, sich eine Speise einmal arbeitstäglich holen kann, bist du ja so bei 2.000, 2.500, vielleicht 3.000 Euro, je nach auch Nutzungsrate. Dafür hast du eine vollwertige Kantine, 24 Stunden verfügbar und ja, der Impact von einer eigenen Inhouse-Speisenversorgung ist einfach gigantisch. Ja, wir sehen es, ich sehe es jeden Tag bei uns im Büro und ich sehe es jeden Tag bei unseren Kunden und wir sehen es in den Umfragen, die wir einmal im halben Jahr unter unseren Kunden machen. Die Begeisterung ist groß, der Effekt auf die Leistung, der Effekt auf die Mitarbeiterzufriedenheit, der Effekt auf die Arbeitgeberattraktivität und vor allem auch auf die Kultur im Unternehmen, weil man viel mehr Zeit miteinander verbringt. Ja, normalerweise, wenn du das nicht hast, dann musst du dich ja ums Besorgen von Essen kümmern. Ja, das betrifft 90% aller Angestellten in Deutschland. Das heißt, du musst entweder vorkochen oder du musst dich mittags in irgendeine Schlange stellen oder musst irgendwie teuer essen gehen. Und es kostet alles sich viel Zeit. Und diese Zeit kann man sich sparen, diese Zeit kann man dann wiederum in den Austausch mit Kollegen stecken und das fördert die Kultur, das fördert den Zusammenhalt. Wie gesagt, ich sehe es jeden Tag, wir wären zu klein, um hier eine eigene Kantine betreiben zu können, das wäre viel zu teuer, aber Fuji überhaupt kein Problem und das ist ein, sagen wir mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gigantisch gut, weil wir es eben geschafft haben, mit dieser Technologiekomponente ein sehr komplexes Produkt in sehr hoher Qualität zu einem, sag ich jetzt mal, schmalen Taler verfügbar zu machen.
Und ich glaube, das ist den Leuten dann auch was wert, ne? Alleine die Zeit, die man ja damit verbringt, sich damit zu beschäftigen, irgendwie miteinander lunchen zu gehen, ne? Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, das ist jetzt echt schon ein bisschen was her, das war in aller Regel, das war vor Corona, ne? Also kann mich trotzdem noch ganz gut erinnern. Also unfassbar und jedes Mal die gleichen Diskussionen, was machen wir denn jetzt heute? Ne? Mhm. Und wir hatten, und das muss man zur Komplexität dazu sagen, wir hatten einen Kantinenanschluss, wo die Gründer und der CEO auch gesagt haben, wir unterstützen das, genau das, was du gesagt hast, dass unsere Mitarbeitenden auch wirklich abteilungsübergreifend miteinander schwätzen und einfach miteinander reden und dieses Gemeinschaftsgefühl stärken. Das hat auch gut funktioniert. Nur irgendwann ist es dann halt auch einfach mal gegessen gewesen, ne? Und wenn dann der Kantinenbetreiber auch wirklich nicht wirklich gut war oder so, dann schaust du dich nach Alternativen rum. Oder alleine diese gedankliche Kapazität, die man sich sparen kann, weil wir haben im Büro einen Full-Service Fuji und da klicken wir dreimal drauf und ich kann es sogar auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn über die App schon steuern und quasi mir vorbestellen. Das ist ein richtig cooler zeitlicher Effekt auch. Jetzt überlege ich zum Ende der heutigen Episode, Felix, wir sprechen ja über Versorgung von Mitarbeitenden im Büro beziehungsweise am Arbeitsplatz. Ne? Jetzt sitze ich zum Beispiel, weil du vorhin witzigerweise gesagt hast, heute Abend nach Hause gehen, ist bei mir die Treppe runter. Ne? Also ich bin, ich bin im Homeoffice, gehe trotzdem die Treppe runter nach Hause sozusagen an den Kühlschrank und guck, was machen wir denn jetzt heute Abend und stehe auch dann wieder immer vor demselben Problem, dass ich nichts im Kühlschrank habe. So, das ist aber mein privates Problem, ne? Das kriege ich einfach nicht gelöst. Gibt es für euch, für Fuji, ist da auch ein Markt vorhanden für die ganzen Remote-Workers, nenne ich sie jetzt mal? Weil ich stelle mir gerade die Frage, ich habe keinen Büroanschluss, ne? Auf Basis dessen, was ich aktuell mache als Unternehmer und als Interim-Manager. Aber diese grundsätzliche Idee dahinter, auch über so einen Fuji versorgt zu werden, ist ja an sich richtig cool und würde ich, glaube ich, auch bevorzugen. Ne? Ich stelle mir gerade vor, bei mir im Vorort hier in Seckenheim steht irgendwo an der Bahnstation so ein Fuji und da kann ich mir mein Essen rausholen. Das wäre schon smart. Gibt es in die Richtung schon Überlegungen oder bin ich da auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs?
Ja, also Homeoffice wir sind ja mit Homeoffice groß geworden, sage ich mal. Also es gab uns noch nie ohne Homeoffice. Also wir haben ja quasi gerade angefangen und dann ging es auch mit Covid los. Tatsächlich unser erster Kunde, den wir überhaupt hatten, unser erster Bürokunde war auch das Unternehmen, bei dem erstmalig bei einem Mitarbeiter Corona nachgewiesen wurde. Also wir hatten wirklich sehr, sehr früh auch mit dem Thema Berührungspunkte. Und das war für die klassische Betriebsgastronomie auch ein ganz schlimmes Event, ja, oder ganz schlimme Jahre. Es sind ganz viele Kantinenbetreiber pleite gegangen. Ich glaube, vor Corona waren es 13.000, jetzt sind es unter 9.000. Also es sind ganz viele und vor allem auch da die Kleinen, die eben jetzt nicht über eine große, sage ich mal, Kapitaldecke verfügt haben, die sind da pleite gegangen. Für uns hatte das dann natürlich auch eine gewisse Opportunität, die sie da aufgemacht hat, weil diese Unternehmen sagen, wir wollen eigentlich trotzdem nach wie vor eine Versorgung bei uns am Arbeitsplatz haben, weil diese Vorzüge dieser, sag ich mal, Inhouse-Versorgung natürlich schon kennengelernt hatten und aus der Vergangenheit kannten. Plus ist es ja auch nicht so, dass damit unser Geschäftsmodell funktioniert, jeder Mitarbeiter sich jeden Tag bei uns versorgen muss. Ja, also so eine durchschnittliche Nutzungsrate, das ist, betrifft uns wie auch jede Kantine in Deutschland, liegt so bei roundabout 30% der täglich anwesenden Mitarbeiter, weil die anderen 70% sind entweder im Homeoffice oder sind auf Reisen oder sind krank oder haben sich was von zu Hause mitgebracht oder gehen mit dem Kollegen um die Ecke, um irgendwo was essen zu gehen. Also es ist ja nicht so, dass wir dann da ein Monopol sind und man müsste sich jeden Tag bei Fuji versorgen, sondern wir sind halt dann für die 2-3 Tage am Tag, wo es gerade eben nicht reinpasst oder wo es draußen regnet oder wo du gerade auch besonders Lust auf das hast, was beim Fuji angeboten wird, und du eben nicht im Homeoffice bist, dann ist Fuji eine Top-Option. Und wenn du freitags zum Beispiel, klassischer Homeoffice-Tag, der Freitag, dann arbeiten wir gerade auch an Ideen, wie man an einem Donnerstag dann für Freitag auch ein bezuschusstes Gericht mitnehmen kann. Mhm. Das tut man dann zu Hause bei sich in den Kühlschrank und dann hätte man eben Freitagmittag auch sein Mittagessen. Also da gibt es natürlich schon Überlegungen, wie wir da auch noch mehr Angebot auch bis ins Homeoffice reinreichend schaffen können. Aber alles immer aus dem Fuji heraus, jetzt nicht nochmal zusätzliche Lieferthematiken, die wir anstoßen wollen. Und Fuji ist jetzt dezentral in Nicht-Büro-Standorte aufzustellen, machen wir auch nicht. Wo wir noch unterwegs sind, sind dann eher aber Sonderfälle, Flughäfen, wo Menschen auf Reisen sind. Dort gibt es auch einen Bedarf für das, was wir tun. Und ansonsten haben wir schon sehr starken Fokus auf den Workplace. Ist auch riesig. Es gibt in Deutschland deutlich über 100.000 Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern, die heute keine Speisenversorgung haben. Und ja, wir haben es uns zur Mission und Vision gemacht, dass jeder Arbeitnehmer in Deutschland irgendwann Zugang zu gutem Essen haben sollte. Und das ist ehrlich gesagt auch meine Prognose für diesen Markt. Es wird irgendwann komplett zum Standard werden, so wie jedes Unternehmen eine Kaffeemaschine hat oder jedes große Unternehmen eine Kantine hat. Ja, es ist fast 100% der Großunternehmen haben eine Kantine. Wird jedes Unternehmen, was sich 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat leisten kann, irgendwann eine Speisenversorgung im eigenen Betrieb haben. Ja, das wird sich komplett etablieren, weil auch die Anforderungen der neuen Generation an ihre Arbeitsstätte, an die Arbeitgeber einfach doch sehr unterschiedlich ist im Vergleich zu den Boomer-Generationen, die jetzt in den nächsten 5 Jahren gehen, glaube ich, 5 Millionen Menschen in Rente. Das sind die Boomer-Generation, das sind fast 20% der heutigen Workforce. Die muss ersetzt werden. Und wenn man auf die junge Generation schaut, die haben einfach andere Anforderungen. Da ist das klassische Gehalt nicht mehr ausreichend. Da muss man drumherum in eine gute Arbeitgebermarke investieren. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Benefit-Sachen, die toll sind, die wir auch alle machen. Und dazu gehört meines Erachtens in Zukunft auch ganz klar, eine Säule ist, wir haben Essen bei uns am Arbeitsplatz, so wie ich habe Kaffee bei uns am Arbeitsplatz. Es wird ein Standard werden, es sind keine großen Kosten. Wer es nicht macht, der hat da sicherlich einen negativen Effekt, zumindest über lange Zeit. Ja, deswegen sind wir da sehr stark im Fokus auf dem Workplace, weil auch alles andere uns, Fokusthema wieder, Stefan, ja, alles andere uns wieder distracten würde. Von daher, da geben wir heute richtig Gas.
Schön, dass du es am Ende nochmal selber gesagt hast. Das war die ganze Zeit als Anker bei mir im Kopf, um quasi die heutige Episode zu so einen Knopf dran zu machen und nochmal so ein bisschen die Brücke zu Beginn zu schlagen, ne? So dieses Fokusthema. Darauf habe ich mit meiner Frage auch ein Stück weit rhetorisch abgezielt. Also, dass ihr jetzt keinen Fuji hier bei mir im Seckenheim am OEG hinstellt, selbst wenn da ein bisschen Traffic ist, das leuchtet mir total ein, ne? Und du hast es ja auch nochmal zum Ende heute auch nochmal mit Zahlen untermauert. Ich glaube, da habt ihr ein richtig dickes Brett zu bohren, ne? Auch was eure Vision angeht. Und ich glaube, ihr habt das notwendige Handwerkszeug und auch die Axt schon so geschärft die letzten Jahre, dass ihr den Markt jetzt auch wirklich gut angreifen könnt, ne? Und deswegen kann ich das nur doppelt und dreifach unterstreichen, sich da jetzt nicht auf irgendwelche anderen Ideen einzulassen, weil den Markt, den ihr vor euch habt, der ist wirklich groß genug, ne? Und da immer auch am Ball, am Puls der Zeit zu bleiben und auch innovativ genug zu bleiben, kreativ genug zu bleiben, weil, du hast es auch eingangs gesagt, da war am Anfang noch nichts, ne? Aber die Copycats sind 100% jetzt schon irgendwo unterwegs, ja, die wird es schon irgendwie geben. Und da auch immer wieder eine Nasenspitze voraus zu sein, ich glaube, das ist Fokus genug. Dafür wünsche ich massiv viel Erfolg. Mir hat das Interview mega viel Spaß gemacht, Felix. Da waren großartige Insights drin. Ich freue mich, wenn wir da im Austausch bleiben. Ich kann es jedem nur empfehlen, da auch mal sich mit Fuji näher zu beschäftigen. Ich bin beim Felix. Das wird zukünftig der Standard sein. Auch das Generationenthema hier nochmal wieder beleuchtet. Ihr seht, HR und Führungsthemen, das ist so maximal komplex. Da gibt es keine einfachen Lösungen dafür, aber es gibt für ganz viele Themen gibt es Ideen und tolle deutsche Food-Tech-Unternehmen wie das vom Felix. Felix, Grüße gehen nach München. Danke dir für deine Zeit, danke dir für die Ausführungen und hoffentlich auf bald.
Danke, Stefan. Hat viel Spaß gemacht. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss da draußen.